braucht ihr mir nicht so lange beim Umziehen zu gucken. So. Also diese Geschichten, die eigentlich schon gut sind, aber die kein Happy End haben, nennen wir Tragödien. Und Tragödien lehren uns viel über das Leben, aber sie sind selten Geschichten, die wir lieben. Tragödien zeichnen sozusagen die tragische Seite dieses Lebens und sie führen sie manchmal bestechend vor Augen. Aber irgendwie hoffen wir, wenn wir Tragödien erleben, immer, dass sie nicht wirklich wahr sind. Und wir bedauern eigentlich die, die bei Tragödien eine Rolle spielen, weil wir sehen sie kämpfen und wir wissen, ihr Kampf ist umsonst. Sie haben keine Chance zu gewinnen. In was für einer Geschichte stecken aber wir jetzt? Spielen wir unsere Rolle in einer Tragödie? Ja, wird man das von der Menschheit eines Tages mal sagen? Ich weiß nicht, wer das dann noch sagen wird, aber wird man irgendwann über die Menschheit sagen können, sie haben gekämpft, aber sie hatten von Anfang an keine Chance. Die Menschheitsgeschichte ist eine Tragödie. Oder könnte es doch sein, dass unsere Geschichte, die große Geschichte Gottes, ein Happy End hat? Dass dieses Ende eines Tages kommt, daran denken wir nicht gerne, aber das wissen wir schon. Zumindest unsere persönliche Geschichte wird in ein paar Jahrzehnten vorbei sein, zu Ende erzählt. Und dass unsere Weltgeschichte irgendwie keine Geschichte zu sein scheint, die ewig dauert, das ahnen wir auch ab und zu. Also spätestens in ein paar Millionen Jahren fällt die Erde in die Sonne oder andersrum oder die Sonne wird so groß. Auf jeden Fall, irgendwie wird das alles zu Ende sein dann, wenn wir keinen anderen Planeten gefunden haben bis dahin. Also doch eine Tragödie, dass das Ende kommt, ist uns bewusst. Wir sehnen uns nach einem Happy End, für uns persönlich, für diese Welt. Und jedes Mal, wenn wir eins sehen, ein Happy End, also jetzt nicht ein kitschiges, sondern ein gutes, dann berührt das etwas in uns, finde ich. Jedes Mal, wenn der Prinz seine Prinzessin bekommt, jedes Mal, wenn der Held die Katastrophe abwendet, jedes Mal, wenn nicht nur ein Spiel, sondern ein Turnier gewonnen wird. Wenn die Mannschaft jubelnd durchs Stadion kreist, dann fühlen wir etwas davon, dass wir eigentlich genau für solche Momente geschaffen sind. Erinnert ihr euch an das hier? 1990, ich weiß nicht, wie viele von euch sich daran erinnern. 16 Jahre her, 1:0 WM-Sieg im Endspiel gegen Argentinien. Und Franz Beckenbauer geht minutenlang gedankenverloren über den Platz, während seine Mannschaft am Jubeln ist und zu den Fans rennt und so. Und eine Kamera fängt ihn ein, den Kaiser. Das waren schon irgendwie bewegende Momente. Dieser Moment atmete fast etwas von Ewigkeit, ja, etwas von Größe, von Bedeutung. Vielleicht könnte man sogar sagen, etwas von Schönheit, dieser Sieg. Solche Happy Ends berühren uns, wie wenn dann in uns etwas sagen würde, hey, so sollte sie eigentlich ausgehen, die Geschichte. Aber immer, selbst während den schönsten Happy Ends, finde ich, schwingt auch etwas Wehmut mit. Wir wussten es damals, 1990, wir wissen es heute, es sind keine ewigen Momente. Wir erinnern uns an die Ewigkeit, aber sie bleiben nicht ewig. Und 16 Jahre später kämpfen wir schon wieder darum, dass wir vielleicht einen solchen Moment erleben. Also, immer gehen die erfüllenden Momente vorbei und die Sehnsucht bleibt zurück. Und in Prediger 3, Vers 11, da behauptet ein Autor der Bibel etwas Interessantes. Er sagt, er, Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Du trägst eine Ahnung von der Ewigkeit in deinem Herzen. Und jedes Happy End, das du siehst, oder jedes Sie lebten glücklich und zufrieden, dass du hörst, tickt etwas in dir an, in deinem Herzen. Genau an der Stelle wird dein Herz berührt, wo du an deine Ewigkeit erinnert wirst. Vielleicht an die verlorene Ewigkeit. Genau hier spürst du nämlich jedes Mal auch die Wehmut. Ja? Sie lebten glücklich und zufrieden, es geht ja eigentlich noch weiter. Bis an ihr Lebensende. Das denken wir immer mit. Bis an ihr Lebensende. Maximal bis an ihr Lebensende. Ewig leider eben nicht, noch nicht mal in Märchen. Es gibt ja diesen Satz, manche Märchen enden ja mit, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das fand ich schon immer irgendwie dumm. Und ich wusste, ja, das ist aber nicht so. Ewig sind diese Momente leider nicht. So, aber unser Herz ist auf Ewigkeit angelegt, behauptet die Bibel. Wir sehen uns nach etwas, was diese Welt eigentlich nicht bieten kann. Und das ist ein Hinweis darauf, dass unser Herz für eine andere Welt geschaffen ist. Wir lieben Happy Ends, weil wir eigentlich für Happy Ends gemacht sind. Weil wir dafür gemacht sind, Teil einer Geschichte mit einem Happy End zu sein. Was wäre unser Leben sonst wert? Vorgestern war ich shoppen. Freitag. Kein guter Tag zum Shoppen übrigens. Eigentlich war meine Frau shoppen und ich war dabei. In München. In München, standesgemäß. So, da stehe ich also in einer schönen Boutique, mit Tüten bepackt, so. Und probiert Klamotten an. Da muss man sich anstellen, bis man in die Kabinen rein kann. Und wenn man dann mal eine hat, dann benutzt man sie auch länger. So, und während ich da so stehe, da kann man wunderbar seinen Gedanken nachhängen über die Menschen, die da so auch rumlaufen. Ein schöner Laden, wirklich. Ich denke an einen 10-jährigen Jungen, der da rumging. Vielleicht war er 10 etwa. Er lief etwas verloren im Kreis herum. Er war in einer ähnlichen Situation wie ich. Seine Mutter war in einer der Kabinen. Und er wartete geduldig. Aber er sah traurig aus. Er machte einen traurigen Eindruck. Er hatte eine leichte Behinderung. Man sah das an seinem Gang. Und er war eigentlich immer in Bewegung. Ging da so rum. Und er war auch sonst insgesamt keine sehr imponierende Erscheinung. Irgendwie hat auch seine Kleidung dazu beigetragen. Ich habe gedacht, Mama, hast du ihn so angezogen? Irgendwie altmodische Sachen, Hochwasserhosen und eine Baseballkappe, die ihm zu eng war. Und dadurch rutschte sie so ein bisschen hoch und die Haare standen so ab. Also, er war in Erscheinung, wo man froh war mit ihm, dass keine Jungs in seinem Alter dabei waren, weil sie ihn gehänselt hätten. Und plötzlich fängt er an, seine Mama zu rufen, weil er sie nicht mehr findet. Er ruft zwei, dreimal mit weinerlicher Stimme. Und dann fand er sie, beziehungsweise sie ihn, und das war nicht sein Glück. Denn sie war nicht gut drauf. Und er sagt, Mama, wo bist du denn? So mit dieser weinerlichen Stimme, und sie in einem Oberbayerisch, das kann ich jetzt nicht nachmachen, in der Kabine, du Dummkopf, und gibt ihm eins auf den Hinterkopf und ist wieder weg. Und ich habe gedacht, was für eine Geschichte durchlebt dieser arme Knilch? Wie wird seine Geschichte noch weitergehen? Und vor allem, wie wird sie enden? Hätte er nicht ein Happy End verdient, irgendwann? Da waren noch andere Leute, da war auch eine junge Frau. Ihre Körperhaltung ließ Selbstbewusstsein erahnen. Sie sah gut aus, vielleicht sogar sehr gut. Das kann ich nicht so genau sagen, weil ich habe natürlich nicht länger weiter hingeschaut. Aber mein erster Blick lässt vermuten, dass sie vielleicht auf der Sonnenseite des Lebens steht. Zumindest dürfte ihr Aussehen ihr ein wenig Anerkennung bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass unten in einer der Biergärten ihr Freund saß, vielleicht ein Freund mit Cabrio, und sie sucht hier oben noch ein paar Tops aus. Ich dachte, wie sieht ihre Geschichte wohl aus? Ist sie glücklich? Weiß ich nicht. Aber entscheidend ist, wie bei dem traurigen Jungen, wie wird ihre Geschichte enden? Wird ihre Geschichte ein Happy End haben? Irgendwann, später dann mal. Vielleicht nach einem erfolgreichen Leben, aber wie wird es enden? Steuert sie auf ein Happy End zu? Und dann war da noch dieser mitteljunge Mann, würde ich sagen. Lehnte cool an einem Treppengeländer, wartete auf seine Frau. Für das Ambiente etwas zu gammelig angezogen, sah auch etwas abgespannt aus. Also ich, was ist mit meiner eigenen Geschichte? Erwartet mich ein Happy End? Ja, oder ist mein Kampf durch dieses abenteuerliche Leben ein netter Versuch, aber zum Schluss wirkungslos? Also, wie diese Geschichte hier, die wir erleben, wie sie endet, das ist absolut entscheidend. Es ist entscheidend dafür, was wir mit unserem Leben überhaupt anfangen sollen. Denn eine Geschichte ist immer nur so gut wie ihr Ende. Und im vierten Akt geht es um das Ende. Und ein Text, der in der Bibel ganz zentral ist, wenn es um den Himmel geht, denn das ist ja das Ende, ist Offenbarung 21, 1-7. Und das möchte ich euch vorlesen. Ihr seht es auch hier vorne. Dann sah ich, Johannes schreibt das, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß, gebt acht, jetzt mache ich alles neu. Zu mir, sagte er, schreibt diese Worte auf, denn es ist wahr und zuverlässig. Und er fuhr fort, es ist bereits in Erfüllung gegangen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Das ist das Happy End. Darauf steuert die Geschichte Gottes mit den Menschen zu. Das ist meine Hoffnung für den 10-jährigen Jungen da. Und das ist eigentlich auch die einzige Hoffnung für diese gut aussehende Frau. Und das ist die Hoffnung für dich und mich, weil wir alle in demselben Boot sitzen werden. Also im letzten Akt der Geschichte Gottes geht es um den Himmel. Glaubst du an den Himmel? Ich glaube, viele Menschen glauben irgendwie an den Himmel, aber sie haben komische Vorstellungen vom Himmel. Und ich dachte, es ist wichtig, dass wir uns mal einen Moment Zeit nehmen, uns anzuschauen, was die Bibel eigentlich über den Himmel sagt. Dass wir eine Vorstellung bekommen von dem Happy End. Der zweite Punkt heißt also, übrigens sind die nächsten drei Punkte wesentlich kürzer als der erste, Singen ohne Ende, wie langweilig ist der Himmel? Singen ohne Ende, wie langweilig ist der Himmel? Viele Menschen haben eine Vorstellung vom Himmel, die irgendwie so ist, dass man nicht so viel Lust bekommt, hineinzukommen. Jedenfalls nicht so schnell. Man denkt so, das mag besser sein als die Hölle, aber mindestens kühler. Christen stellen sich zum Beispiel manchmal den Himmel als einen Gottesdienst vor, nur dass er sehr, sehr lange dauert. Und dann sagt man, unsere Aufgabe im Himmel und eigentlich auch irgendwie unsere einzige Aufgabe ist, Gott zu loben, und zwar ewig. Und ich habe nichts gegen lange Worship-Zeiten, und ich bin auch sicher, im Himmel würden wir auf die oder werden wir auf die besten Musiker zurückgreifen können, die gelebt haben, aber egal, ewig. Ich weiß nicht, ob wir dann so sein werden, dass wir das ewig tun wollen. Oder man stellt sich den Himmel so Wolke 7-mäßig vor, also irgendwie mehr als einen Zustand. So ein Sein, halt einfach irgendwie. So körperlos, die Seele ruht, vielleicht auf Wolken, mit Engel mit bei noch schön oder Harfen. Das ist vielleicht die kitschige Vorstellung. Ich glaube, das glaubt keiner so wirklich, aber ohne diesen Kitsch. Also einfach irgendwie ein körperloses, ruhiges Sein. Für mich hört sich das mehr nach Nirvana an, als nach Himmel. Und ehrlich gesagt, wenn sich herausstellen sollte, dass der Himmel so ist, dann weiß ich genau, nach 4 Tagen werde ich es nicht mehr aushalten. Und ich werde fragen, ob man sich auch die Hölle mal anschauen kann, nur so zum Vergleich. Mir wird es schon im Urlaub am Strand liegen, zu langweilig. Ich glaube, dass diese Vorstellung vom Himmel nicht zutreffen. Ich glaube, das wäre kein Happy End. Ich frage mich auch, woher diese Ideen über den Himmel kommen. Als ob die zweite Version von Gottes Welt, die zweite Ausgabe, unsere Welt um Längen unterbieten wird. Als ob das, was Gott geschaffen hat, das jetzt unser Leben reich macht. Ich sag mal ein paar Dinge. Azurblauer Himmel. Türkisblaues oder grünes? Also türkisfarbenes Wasser. Pulverschnee, Kinderlachen, trockener Humor oder trockener Rotwein, Musik, auch Erotik, Vogelgezwitscher am Morgen. Als ob all diese Dinge, die irgendwie unser Leben reich machen, Gott in seiner Second Edition nicht mehr einfallen würden und ihm fallen nur noch Wolken irgendwie ein und ewiger Hafenchor. So sieht das Happy End nicht aus. Offenbarung 21 spricht vom Happy End. Natürlich auch in Bildern. Was will man noch anderes nehmen als Bilder, um den Himmel zu beschreiben? Aber eins ist ganz sicher, wenn man sich Offenbarung 21 anschaut, es wird Leben sein. Es wird richtiges Leben sein. Der Himmel, mal ein paar Punkte, die man da lesen kann, die habe ich auf der nächsten Folie. Der erste Punkt, der Himmel wird auf jeden Fall ein Ort sein, an dem Gott wieder mit uns Menschen zusammen ist, so wie es am Anfang war. Wo es keine Trennung mehr geben wird. Ich weiß nicht, ob wir Gott, wie das sein kann, dass dann alle Gott sehen können. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Was wichtig ist, Gott sagt, es wird keine Trennung mehr zwischen uns sein. Der Himmel wird also ein Ort sein, wo die Romanze zwischen Prinz und Prinzessin endlich gelebt werden kann, ohne Hindernisse. Die Romanze zwischen dir und Gott. Ohne Hindernisse. Die Bibel nutzt oft noch ein anderes Bild für den Himmel. Sie spricht von einer Hochzeitsparty. Hochzeitsparty. Der Himmel wird ein Ort sein, wo der Held, der für uns gekämpft hat, mit denen, für die er gekämpft hat, zusammen sein wird. Wo er ihnen die Tränen abwischen wird. oder das Leid wegnimmt, die Krankheit. Und danach wird alles endlich gut sein, so wie wir uns das wünschen. Also der Himmel, ein Ort, wo zwischen uns und dem Leben, zwischen uns und Gott keine Trennung mehr sein wird. Der Himmel, ein Ort, ist das Zweite, wo eine Schönheit fast den Atem nimmt. Diese Stadt hier, die wird nachher noch ausführlicher beschrieben. Also der Himmel, der da herabkommt. Schön wie eine Braut, sagt er, schön wie eine Braut. Also es wird tatsächlich auch eine Realität sein, eine wirkliche Welt, eine erlebbare Wirklichkeit. Und sie wird schön sein. Und wer weiß, ob sie so völlig anders sein wird als unsere Welt, sodass uns nichts mehr an diese Welt erinnert. Ich weiß nicht. Vielleicht unsere Welt ohne all das Negative. Immerhin fand Gott die erste Edition sehr gut, als er sie gemacht hat. Ich glaube nicht, dass die zweite Welt, die er erschaffen wird, so völlig anders ist, dass wir uns an die erste nicht mehr erinnern können. Eins wird schon anders sein, das kann ich gleich noch anfügen, es tut zwar gar nicht viel zur Sache, aber Jesus sagte einmal etwas, was mich etwas verwirrt. Er sagt, im Himmel würde man nicht mehr heiraten. Das klingt auch ein bisschen so, als ob zwischen Mann und Frau dann nichts mehr geht. Das muss man der Wahrheit halber sagen, es scheint anders zu sein. Ich hoffe manchmal irgendwie, dass er vielleicht einfach einen schlechten Tag hatte oder dass es nur ein Gleichnis war. Vielleicht musst du das anders auslegen. Nun gut, aber das wollte ich der Vollständigkeit halber schon erwähnt haben. Okay, Schönheit. Das Dritte, was hier steht, wir werden den Himmel, es stand ein anderes Wort, ererben. Ich glaube, in der Guten Nachricht steht ein bisschen ein anderes Wort dafür, finde ich so schnell nicht. Also, dass wir das ererben werden, bekommen werden, das finde ich merkwürdig. Jesus sagt aber sowas auch öfters. Er sagt, er redet übrigens nicht so oft vom Himmel. Das Wort benutzt er nicht so oft. Er spricht eher vom Himmelreich oder von Gottesreich oder von Königsherrschaft. Und ich finde es auch irgendwie auch besser, diesen Begriff zu nehmen, weil er, glaube ich, besser trifft, was es sein wird, als das Wörtchen Himmel. Königsherrschaft, Himmelreich. Also, denn genau das, dass Gott sein Reich aufrichtet, das wird das Happy End sein. Wir werden nicht alle zusammen völlig woanders hinkommen, an einem völlig fremden Ort, sondern das, was wir als Gottes Reich kennen, was wir hier und da jetzt schon erleben, das wird in seiner ganzen Vollkommenheit aufgerichtet werden. Also Gottes Reich. Und Jesus sagt mehrmals, ihr werdet das Himmelreich ererben. Er sagt zum Beispiel zu den Kindern oder er sagt zu Menschen, die werden wie Kinder, sagt er, ihm gehört das Himmelreich. Er sagt sogar manchmal, ihr werdet mit mir dort regieren. Ich finde, das hört sich nicht nach Singen und Harfe an. Ihr werdet es ererben. Es gibt so ein Gleichnis, wo ein König seinen Verwaltern verschiedene Dinge anvertraut, verschiedene Beträge an Geld, und er sagt, macht was draus. Und dann kommt er zurück und manche haben mit diesem Geld wirklich gewirtschaftet und viel daraus gemacht. Und dann sagt er diesen Satz, die treu waren über weniges, die mit diesem wenigen Geld gut umgegangen sind, denen werde ich mehr anvertrauen. Und er spricht vom Himmelreich. Es scheint so, als ob Gott uns am Ende etwas anvertrauen wird. Ich weiß nicht, ob das für dich vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt. Aber ich würde sagen, dort gibt es Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht Abenteuer zu bestehen. Auf jeden Fall, und so habe ich diesen Punkt auch genannt, es wird Leben zu gestalten geben. Wir werden dort nicht einfach nur sein. Es wird Leben zu gestalten geben. Diese vier Hobbits, die kommen in Königskleidern ins Auenland zurück. In Königskleidern, nicht als Könige, aber als Menschen mit Würde und Verantwortung. Offenbarung 21 sagt, ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, Königskinder. Ich werde euch Verantwortung übertragen. Und das klingt manchmal vielleicht in unseren Ohren weltfremd, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, es passt sehr gut zu dem, was Jesus über das Reich Gottes gesagt hat. Ich glaube, wir sollten uns einfach ein bisschen davon verabschieden, dass das kommende Reich Gottes etwas völlig anderes, unwirkliches, komisches ist, wo wir uns nicht wohlfühlen werden, das mit unserem Leben auch überhaupt nicht vergleichbar ist. Die Bibel zeichnet eigentlich eher ein anderes Bild. Sie sagt, das Reich Gottes, was kommen wird, das hat jetzt schon angefangen. Und seit Jesus da war, ist dieses Reich Gottes sehr, sehr nahe. Und es ist schon erlebbar. Reich Gottes ist heute schon da, dieser Ort, wo Gott regiert und wo Menschen mit ihm leben. Also man könnte sagen, das Reich Gottes, der Himmel, hat sich irgendwie schon eingeschlichen und er breitet sich aus. Es ist heute schon der Ort, wo Gott handelt. Und er tut es, und jetzt bin ich bei dem, warum ich sage, dass wir regieren werden, dass wir es ererben werden, ist gar nicht so merkwürdig. Er tut es heute schon so, dass er Menschen benutzt, um sein Reich aufzubauen, dass er Menschen Verantwortung überträgt. Also so ein Gottesdienst zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob du, wenn du hier bist, das Gefühl hast, naja, hier ist ein bisschen Reich Gottes. Ich hoffe es mal. Ich hoffe, du erlebst ja ein bisschen etwas von Gottes Herrschaft. Und das ist etwas, wenn wir hier zusammen beten vor dem Gottesdienst, wo wir sagen, hey, Jesus, du musst es heute tun. Du bist der, der regiert. Du machst das hier. Und gleichzeitig wissen wir haben uns vorbereitet. Wir übernehmen Aufgaben. Wir geben unser Bestes. Und das ist etwas, was im Reich Gottes merkwürdig zusammenhängt, ohne dass ich es ganz erklären kann, dass Gott etwas tut, oft durch Menschen. Ich glaube, dasselbe ist das, was im Himmelreich sein wird, wenn er sagt, ihr werdet das Reich ererben, ihr werdet mit mir regieren. Es wird Leben zu gestalten geben. Irgendwann wird Gottes Herrschaft einfach nicht mehr aufzuhalten sein. Und dann wird Gott alles neu machen. Und ich weiß, es wird eine Zäsur geben. Es wird nicht einfach das Alte ein bisschen besser. Es wird etwas sehr Neues gestaltet. Aber ich glaube, wir werden einander wiedererkennen. Und wir werden dieses Leben wiedererkennen. Und wir werden das Leben endlich so leben, wie es sein sollte. Und Gott wird uns immer noch dabei haben dann, wenn er das Reich aufrichtet. Alle, die an seiner Seite gekämpft haben, werden seine Söhne und seine Töchter sein. Ich hoffe, der Junge ist dabei. Ich hoffe, der Junge ist dabei. Mit seiner Baseballkappe. Der dritte Punkt ist kurz. Nicht, weil er nicht wichtig wäre, sondern weil er eigentlich so einfach ist. 40 Grad im Schatten. Wie heiß ist es in der Hölle? Ich weiß nicht, wie heiß es hier ist. 40 Grad haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja, vielleicht doch. Aber das Rot macht auch schon so ein bisschen wärmer aus, ne? Höllenmäßig. Die Kirche redet heute nicht mehr so gerne über die Hölle. Vielleicht gab es auch mal eine Zeit, wo sie das zu viel getan hat. Aber es hilft auch nichts, es zu verschweigen. Das Happy End wird für alle gelten, aber nicht alle werden happy sein. Nicht alle werden daran teilhaben wollen und dann irgendwann auch nicht mehr können. Ich glaube, es gibt über die Hölle, das ist vielleicht so eine genauso alberne Vorstellung wie über den Himmel. Und im Gegensatz zum Himmel, finde ich, macht es auch nicht für ganz viel Sinn, sich auszumalen, wie denn die Hölle wohl genau ist. An einem Fakt kommt man nicht vorbei, wenn man der Bibel glaubt und dem glaubt, der diese Geschichte schreibt. Es gibt sie. Jesus redet oft von ihr. Ich lese euch mal was vor, was er gesagt hat. Eigentlich ein Text über den Himmel, aber eben auch darüber, dass nicht alle dabei sein werden. Und ich dachte, ich lese es mal nach der Volksbibel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich weiß nicht, ob man das Übersetzung nennen kann. Eine Übertragung in sehr, sehr, sehr Neudeutsch. Aber vielleicht hilft es euch, ein bisschen besser zuzuhören. Und vielleicht mache ich es auch einfach nur, weil es Spaß macht. Lukas 14, ab Vers 14. Ist jetzt wirklich ein bisschen befremdlich. Einer von den Gästen hörte Jesus die ganze Zeit zu und rief dann laut, wie geil muss das sein, bei dieser Party von Gott auf der Gästeliste zu stehen? Jesus antwortete mit einer Geschichte. Ein Typ organisierte eine Riesenparty. Echt viele Leute waren eingeladen. Als die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen waren, ließ er alle geladenen Gäste von einem Hausangestellten anrufen. Ihr könnt jetzt kommen, alles ist fertig. Einer nach dem anderen sagte aber plötzlich ab. Einer sagte, ich habe mir gerade einen neuen Computer gekauft, den muss ich noch einrichten, tut mir leid. Der nächste sagte, ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft, das muss ich heute noch einfahren. Der dritte sagte, ich habe diesen Abend schon lange meiner Freundin versprochen. Sorry, geht echt nicht. Der Angestellte erzählte seinem Chef von den Gesprächen und den Entschuldigungen. Der wurde voll sauer und sagte zu ihm, dann geh los auf die Straßen, zum Hauptbahnhof und unter die Brücken. Lade alle Penner, Junkies, alle Kranken und Behinderten zu mir ein und bring sie hierher. Gesagt, getan. Und als er wieder da war, meinte er zum Gastgeber, ist erledigt, aber es sind immer noch Plätze frei. Dann geh los und lade jeden ein, der kommen will. Geh auf die Straßen und geh in die Clubs. Geh in jede Kneipe und lade alle ein, damit die Bude voll wird. Ich kann euch sagen, Leute, keiner der Menschen, die von Anfang an eingeladen waren, wird von den fetten Sachen, die ich vorbereitet habe, auch nur den Nachtisch abkriegen. Wie gesagt, Jesus vergleicht den Himmel, das Reich Gottes, mit einer Party. Und er findet das offensichtlich einen guten Vergleich. Augustinus hat das mal gesagt. Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen. So, und er sagt, die Hölle ist, nicht dabei zu sein. Die Hölle ist, nicht dabei zu sein. Jesus hat an anderen Stellen auch noch ein bisschen krasser von der Hölle gesprochen. Auch mit Bildern, die die eher an ein Feuer erinnern. Oder ja, er benutzt das Feuer als Bild und heulen und Zähneklappern und solche Dinge. Aber für heute genügt mal das, dass er sagt, die Hölle ist, nicht dabei zu sein. Die Hölle ist sozusagen das, was übrig bleibt, wenn du das Leben nimmst und wenn du von deinem Leben oder vom Leben alles abziehst, was Gott an Gutem hineingelegt hat. Also das Leben ohne die Möglichkeit der Verbindung zu Gott. Das Leben ohne alles, was Schönheit und Genuss ausmacht. Die Leben ohne den, der die Tränen abwischt. Und das Leben ohne jede Gestaltungsmöglichkeit. Ohne jede Kreativität. Also man könnte fast sagen, das Leben ohne Leben. Das ist die Hölle. Offenbarung 21 sagt, der zweite Tod, der endgültige Tod. Das Entscheidende für uns daran ist nicht so sehr, uns genau auszumalen, wie die Hölle aussieht. Das Entscheidende für uns daran ist, dass Jesus in diesem Gleichnis sagt, die Menschen bekommen eigentlich nur, was sie gewollt haben. Sie waren alle eingeladen, aber viele haben Gründe, die ihnen wichtiger scheinen. Sie wollen einfach nicht kommen. Sie haben keinen Bock darauf. Und irgendwann geht das Happy End los, ohne dass sie dabei sind. Und der Gastgeber will alle dabei haben. Die Geschichte endet gut, aber eben nur für die, die auch dabei sein wollen. Und irgendwann geht die Tür zu und wer draußen bleiben wollte, der bleibt auch draußen. Und das ist die Hölle. Und so bitter das Ich ist, an dieser Wahrheit kommt man einfach nicht vorbei, wenn man die Bibel ernst nimmt, dass es beides gibt. Ewiges Leben und ewigen Tod. Und zwar einfach als Folge dessen, was Menschen selber wählen. Wer sich entscheidet, ohne Gott zu leben, dessen Entscheidung wird Gott irgendwann auch akzeptieren. Das ist das Harte an der Hölle. Wo stehen wir heute in dieser großen Geschichte Gottes? Wir werden nächstes Mal im Epilog noch ein bisschen Zeit haben, uns diese Frage zu stellen. Wenn wir diese Geschichte jetzt kennen, was hat es mit uns zu tun? Aber an welcher Stelle stehen wir eigentlich heute zwischen Akt 1 und 4? Ich glaube, wir stehen irgendwo am Ende von Akt 3. Irgendwo am Ende von Akt 3. Gott handelt. Der Held ist dem Bösewicht in die Speichen gefallen. Gott hat als Hauptdarsteller in Jesus die Weltbühne betreten. Und der Kampf zwischen Gut und Böse ist gewonnen und dauert doch noch an. Rückzugsgefechte. Und wir stecken irgendwie, leider, noch mittendrin in dieser Story. Das Happy End ist noch nicht da. Und nur selten durchblicken wir so richtig, was überhaupt abgeht um uns rum. Und oft sieht es überhaupt nicht so aus, als ob es ein Happy End geben würde. Und deshalb ist es wichtig, das ist der vierte Punkt, dass wir wissen, dass die Geschichte eines hat, ein Happy End. Dass die Geschichte eines hat, ist nicht eigentlich doch durch der vierte Punkt käme gleich. Also die vierte Folie. Ach so, die hast du erst nach. Ja, ist gut, lass. Kommt erst nach dem Clip, ne? Also deswegen ist wichtig, dass wir heute schon wissen, wie die Geschichte endet. Also der vierte Punkt heißt, auch wenn ihr es jetzt noch nicht lesen könnt, was es bedeutet, den Ausgang der Geschichte zu kennen. Jetzt schauen wir nochmal in dieses moderne Märchen rein, um Frodo und Sam und vor allem um Pippin. Situation sind wir? Am Ende von Akt 3, kurz vor Akt 4 vielleicht. Christsein bedeutet eigentlich genau das. Christsein bedeutet zu wissen, wie die Geschichte ausgehen wird. Und aus diesem Wissen heraus zu leben und zu kämpfen. Das Wissen um das Happy End macht die Geschichte nicht weniger spannend. Der Kampf ist deswegen nicht vorbei. Und doch ändert es alles. Du weißt, dass Gottes Reich kommen wird. Und darum weißt du, dass du eine Zukunft hast. Egal, was dieses Leben noch mit dir vorhat. Du weißt, dass du eine Zukunft hast. Und diese Zukunft, die kann dir niemand nehmen, auch der Tod nicht. Und eine Zukunft haben, das ist das Wichtigste, oder? Hoffnung nennt man das eigentlich auch. Und wenn du das Happy End kennst, dann werden in deinem Leben Dinge, die nicht so wichtig sind, auch wirklich nicht so wichtig sein für dich. Und dann werden die wichtigen Dinge immer größer werden und wichtiger für dich, wenn du weißt, wie das Ende ist. Und je mehr du lernst, vom Ende her zu leben, wirst du gelassener leben können, selbst wenn es um dich herum stürmt und der Kampf tobt. Die Angst, das Leben zu verpassen, wird schwächer werden. Wenn es kein Happy End gibt, dann sollst du eigentlich aufstehen und deine Zeit nicht in einem Gottesdienst vertrödeln. Dann sagt Paulus das sogar mal in 1. Korinther 15, wenn es kein Happy End gibt, wenn wir nicht auferstehen werden zu einem ewigen Leben, dann sagt er, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann vertrödel deine Zeit nicht in einem Gottesdienst. Dann hau noch mal richtig rein, denn es ist egal. Sagt Paulus, nicht ich. Aber wenn du den Ausgang der Geschichte kennst, dann ändert das heute dein Leben. Und es ändert dein Leben nicht, weil du weißt, irgendwann wird alles besser, sondern eigentlich ändert es dein Leben, weil du weißt, ich kann heute schon in dieses Reich Gottes eintreten. Ich kann heute schon Schritte gehen. Ich kann heute schon beginnen, ewig zu leben. Ich kann heute schon beginnen, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Ich kann heute schon erleben, wie es ist, wenn Gott tröstet. Ich kann heute schon erleben, wie es ist, an Gottes Reich mitzubauen und um meine Gaben zu entdecken und kreativ zu werden. Ich kann heute schon ein bisschen Himmel erleben. Also es gibt ja die Gelassenheit, nicht alles von diesem Leben zu erwarten und alles erleben zu müssen, aber es gibt dir gleichzeitig die Sicht für diese Dinge, die im Leben wirklich wichtig sind und was in diesem Leben wirklich auch heute lebenswert ist. Vom Himmel zu wissen heißt nicht, auf ihn zu warten, sondern vom Himmel zu wissen heißt, ihn heute schon zu leben. Und deswegen dieser Action Step hier. Betritt das Reich Gottes und geh mutig in deine Zukunft, denn du hast eine. Und jetzt schließen wir ab, indem wir uns nochmal ganz kurz das Ende der Geschichte, das wirkliche Ende der Geschichte von Herr der Ringe anschauen.
Ich bin sorry.